Guten Morgen. Wir machen inhaltlich an sich genau da weiter, wo die Einleitung aufgehört hat. Wir haben gehört, es ist ein geistlicher Kampf, der zu kämpfen ist. Und da ist es gut, wenn Gebetsanliegen sich verteilen und Anteil genommen wird. Ausgangspunkt für unsere Wortbetrachtung heute Morgen soll der dritte Johannesbrief sein und damit will ich dann auch diese Reihe abschließen können. Und wir gucken aber über den Johannesbrief raus und machen zwei Blicke ins Alte Testament, ganz einfach für zwei gute praktische Beispiele, Anwendungsbeispiele. Wir wollen zuerst mal diesen Text lesen, der ist ziemlich überschaubar, das sind 15 Verse, der dritte Brief des Apostels Johannes. Der Älteste an den geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Denn ich freue mich sehr, als Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegten, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, auch an den Unbekannten, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Du wirst wohltun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es Gottes würdig ist. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet. Und damit nicht genug, er selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es auch denen, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Mein Lieber, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Dem Demetrius wird von allen und von der Wahrheit selbst ein Zeugnis, ein gutes Zeugnis ausgestellt. Auch wir geben Zeugnis dafür, und ihr wisst, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben, ich hoffe aber, dich bald zu sehen, und dann wollen wir mündlich miteinander reden. Friede sei mit dir, es grüßen dich die Freunde, grüße die Freunde mit Namen. Also ein Brief in einem Alter von Johannes, das schon fortgeschritten war. Die Leute sind sich so ziemlich einig, dass der Brief etwa nach 90 nach Christus entstanden ist. Und zu diesem Zeitpunkt ist Johannes schon etwa 84 Jahre alt. Genauso wie zum Zeitpunkt, als er den zweiten Brief geschrieben hat. Und diese beiden Briefe, die hängen nicht nur zeitlich relativ gut zusammen, sondern auch inhaltlich. Und deswegen schauen wir nochmal ganz kurz in den zweiten Brief, eine Seite zurückblättern von Johannes und erinnern uns daran. Es geht ja in beiden Briefen, oder es ging im zweiten Brief und geht auch im dritten Brief, einfach um Fehlentwicklungen und Missstände in den Gemeinden, mit denen er sich da beschäftigt. Im zweiten Brief ging es um das Verhalten gegenüber und den Umgang mit falschen Lehrern, also solchen, wie wir in Vers 7 da nochmal nachlesen, die bestreiten, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, also nicht wirklich ganz Mensch war und gleichzeitig ganz Gott. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Und dann gibt es eine klare Handlungsempfehlung. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre, also die reine Lehre, nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Also eine klare Absage an solche Irrlehrer. Und auch in unserem heutigen dritten Brief geht es darum, wie man sich verhalten soll, wenn es nicht recht zugeht. Denn wir haben hier in den Versen 9 und 10 ja gelesen, dass es da jemanden zu geben scheint, der gerne der Erste sein möchte und ein ganz eigenartiges Verhalten an den Tag legt. Und auch dort kriegen wir Ratschläge, wie wir mit solchen Leuten umgehen sollen. Hier konkret als Ratschlag an den Gaius. Eigentlich sprechen wir ja hier bei diesem Brief um zwei Briefe. Der erste, der ist nämlich vor diesem Brief, der uns vorliegt, der ist ja an den Gaius gerichtet. Gaius war eben Mitglied, Teil dieser Gemeinde. Und der erste, von dem erfahren wir in Vers 9. Ich habe der Gemeinde geschrieben, heißt es da. Und der Brief, der an die Gemeinde gerichtet war, der landet dann ganz offensichtlich bei einem bestimmten Mann, der dort wohl für die Leitung gehalten wurde, nämlich diesen Diotrephes, der da in Vers 9 erwähnt ist. Und wir erfahren auch, dass Johannes hier den Gaius wohl auch deswegen anschreibt, weil Gaius aus der Sicht von Johannes sein geliebtes Kind ist. Also wir können annehmen, dass Gaius durch die Botschaft und durch das Evangelisieren von Johannes zum Glauben gefunden hat. Und deswegen schreibt er hier in Vers 4, ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Und die große Verbundenheit, die kommt ja immer wieder am Anfang dieser Abschnitte zum Ausdruck, indem Johannes schreibt, mein Lieber in Vers 2, mein Lieber in Vers 5 und mein Lieber in Vers 11. Also das ist eine enge persönliche Verbundenheit. Und jetzt interessiert sich Johannes natürlich, in welcher Gemeinde ist denn Gaius da gelandet und wie geht es da vor sich? Und da ist Johannes recht entsetzt, denn er erfährt hier, dass dieser Diotrephes ihm ganz eigenartig begegnet und dass vor allen Dingen eins zum Ausdruck kommt. Diotrephes ist offenbar nicht so unbedingt jemand, der dem Herrn dienen möchte, sondern am liebsten sich selbst, der sich selbst in die erste Reihe stellt und der Erste sein möchte. Und es geht hier thematisch darum, wie man mit Wanderpredigern umgeht. Also hier in dieser Gemeinde stellte sich die Frage, wenn da jetzt Leute kommen, die unterwegs sind, die evangelisieren, die brauchen jetzt eine Unterkunft, die wollen nichts annehmen, die haben keine große Kasse und buchen nicht ein Fünf-Sterne-Hotel, sondern die sind darauf angewiesen, dass sie auf ihrer Reise in ihrem Dienst tatkräftig unterstützt werden. Die brauchen Unterkunft, die brauchen Versorgung, die brauchen vielleicht Ermutigung, was immer. Ja, und so lesen wir in Vers 8, so sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Und dieser Diotrephes, der handelt hier ganz anders. Der verbietet den Gliedern seiner Gemeinde, solche Leute aufzunehmen. Und die, die das tun, die wirft er raus. Also, eigenartig, wir gucken uns das gleich an. Für Gaius ist das eine problematische Situation. Er lebt ja in dieser Gemeinde, dient in dieser Gemeinde und handelt offenbar, wie wir hier erfahren, korrekt. Ja, Vers 5, mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, auch an den Unbekannten. Also Gaius geht anscheinend recht sicher und richtig mit diesen Wanderpredigern um, nicht nur an denen, die er vielleicht aus vergangenen Diensten schon kennengelernt hat, sondern auch an denen, die sozusagen des Weges sind und in dieser Gemeinde vorbeikommen, in diesem Gebiet, und bietet denen eben diese Versorgung an. Das ist natürlich jetzt in dieser Gemeinde eine ganz spannende Situation. Johannes stellt dem Gaius hier ein hervorragendes Zeugnis aus. Er handelt treu, der Wahrheit gemäß. Und auch dieser Demetrius, von dem wir da in Vers 12 lesen, ist auch noch einer in der Gemeinde. Da heißt es, dem Demetrius wird von allen, und ganz spannend hier, von der Wahrheit selbst ein gutes Zeugnis ausgestellt. Also die beiden, die sind wohl recht gut unterwegs und stehen aber unter einer Leitung in dieser Gemeinde, unter einer selbstberufenen, selbsternannten Leitung in dieser Gemeinde, die vieles falsch handhabt. Und das ist ja jetzt ein ganz spannendes Bild. Eine Leitung, die sich durch ihr Handeln selbst disqualifiziert. Werfen wir erstmal darauf einen kurzen Blick und dann darauf, wie Gaius mit dieser Situation umgeht. Also wir haben hier diesen Diotrephes, der Erster sein will in erster Linie. Und wir sehen, das hat mit einem treuen Hirtendienst, was man eigentlich von einer Gemeindeleitung erwarten würde, nicht das Geringste zu tun. Es ist eigentlich das glatte Gegenteil, denn anstatt als Hirte zu dienen, will Diotrephes herrschen. Er will Macht ausüben und das ist mal das Erste, was ihn schon fehlerhaft erkennen lässt, was ihn disqualifiziert. Und dann kommt offensichtlich auch ein Mangel an geistlicher Kompetenz, muss man sagen, dazu. Er leidet offensichtlich ganz drastisch an der Unterscheidungsfähigkeit von Menschen, die ihm begegnen, in geistlicher Hinsicht. Denn hier geht es ja jetzt ganz einfach darum, wenn Wanderprediger kommen, die hatten ja nicht irgendwie einen Ausweis mit dabei, wir predigen die Wahrheit, Stempel, Unterschrift, sondern mit denen musste man sich unterhalten. Ne? Man musste ja irgendwie rausfinden, was bringen die denn für eine Lehre mit? Und der Diotrephes, der hat da über den Johannes wohl ganz schnell sein Urteil gefällt gehabt, denn wir lesen hier in Vers 10, darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet. Also was macht wohl Diotrephes? Diotrephes sagt, also den Johannes, den wollen wir hier nicht haben, das ist ein Irrlehrer. Der erzählt nicht das Richtige. Das Richtige, was richtig ist, weiß ich. Ich, Diotrephes, und ich bin der Meinung, Johannes führt uns in die Irre, den wollen wir hier nicht haben und kommt mir nicht damit, solche Leute aufzunehmen, die fliegen hier raus. Also er hat offensichtlich einen derben Mangel an Unterscheidungsfähigkeit in geistlicher Hinsicht. Interessant ist, dass beim Diotrephes offensichtlich sein eigener Name Programm ist. Denn das heißt nichts anderes als von Zeus genährt. Ja, also nicht von Gott genährt, sondern von Zeus genährt. Das heißt, der Diotrephes steht schon dem Namen nach den Götzen näher als dem Herrn. Und das ist dann natürlich das Problem, wenn wir daran denken, an diese so ernste Warnung von Johannes aus dem ersten Brief, in dem letzten Vers in Kapitel 5. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Also das ist etwas, was Diotrephes offensichtlich nicht beherrscht. Und deswegen erliegt er grauenhaften Irrtümern, wenn er beurteilen soll, ob die Aufnahme eines Wanderpredigers richtig ist oder falsch, ob da Irrlehre angeboten wird oder die Wahrheit, die er ja fördern soll, damit er, wie es in Vers 8 heißt, Mitarbeiter der Wahrheit werden kann. Wie geht jetzt Gaius damit um? Der erlebt das ja mit. Und sieht also Leute, die so handeln wie ich, die werden hier kurzerhand aus der Gemeinde ausgeschlossen. Das ist ja schon eine ungute Situation. Versetzt euch mal in seine Situation. Da gibt es ja jetzt verschiedene Optionen. Gaius könnte jetzt mal nachfragen. Interessant ist, dass Gaius selbst offenbar in der Lage ist, diese Wanderprediger richtig zu beurteilen. Also er schöpft ganz offenbar aus dem Geist des Herrn und hat die richtigen Leute treu bei sich aufgenommen und unterstützt. Will das auch in Zukunft tun? Wie soll Gaius sich jetzt verhalten? Er könnte die Gemeinde verlassen. Also unter dieser Leitung kann ich keinen Dienst tun. Ich nehme mir jetzt den Demetrius aus Vers 12 mit dem hervorragenden Zeugnis und wir gehen weg, machen eine eigene Gemeinde auf. Oder, andere Variante, ich nehme mir den Demetrius und wir machen mal ordentlich Stimmung gegen diesen falschen Leiter, diesen selbsternannten Leiter Diotrephes in der Gemeinde, dass der mal rausfliegt und wir hier treu dem Herrn weiter dienen können. Dann nehmen wir gerne auch eine Spaltung in Kauf. Da gibt's dann vielleicht Zank und Streit und so mancher, der schwach ist und das nicht selbst beurteilen kann, was richtig ist, wird da vielleicht hier und da fortgerissen. Alles falsch. Alles falsch. Ausharren. Von geistlichem Kampf ist die Rede. Wir sind in einem geistlichen Kampf, nicht auf der Flucht. Also ist die Gemeinde verlassen definitiv keine Option. Das müsste uns schon der Herr selbst unmissverständlich sagen. Und zum Streit mit Diotrephes aufrufen und eine Spaltung erzeugen, ist sicher auch keine Option, weil in so einem Zwist und Zank und in so einer Spaltung immer Geschwister mit verloren gehen, die eigentlich gerettet gehören und wachsen sollen im Glauben. Vers 11 gibt uns den richtigen Tipp. Mein Lieber, ahme nicht das Böse nach, also nicht dem Bösen mit dem Bösen vergelten, sondern ahme das Gute nach. Treu sein, wie es in Vers 5 hieß, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust. Also weiterhin das Gute nachahmen, treu sein und die Brüder, die Bekannten und die Unbekannten nach sorgfältiger Prüfung, was sie für eine Lehre bringen, weiterhin beherbergen, ihnen dienen, sie unterstützen in ihrem geistlichen Kampf. Also da sieht man schon, dass der, der denjenigen unterstützen will, der im geistlichen Kampf steht, selbst in einen geistlichen Kampf geraten kann und wahrscheinlich auch gerät. Also weiter dienen in Wahrheit und in Liebe, auch auf die Gefahr hin, dass der Ausschluss aus dieser Gemeinde droht. Zwischenbilanz an der Stelle, was sagt uns der dritte Brief? Wer in Wahrheit und Liebe dienen möchte, der nimmt Leiden, geistliche Kämpfe und Entbehrung in Kauf. Und darauf wollen wir jetzt ein bisschen kurz gucken. Der Dienst des Gläubigen ist umkämpft, ist der nächste Punkt. Schauen wir mal ganz kurz auf ein paar allgemeine Beispiele. Ganz allgemein gucken wir mal in Epheser 6. Da haben wir ja eine wunderbare Ankündigung bekommen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Das ist ein ganz besonderer Kampf. Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass uns ein Ältester unserer Gemeinde angekündigt hat und im Wort mit einer ganzen Predigtreihe dazu zu dienen und uns da lehrt und uns stärkt und ermutigt, wie dieser Kampf erfolgreich gefochten werden kann. Wir lesen da auch von einer Waffenrüstung. Die ganze Waffenrüstung, heißt es in Vers 13, sollen wir ergreifen. Und zu dieser Waffenrüstung, lesen wir dann in Vers 15, gehören auch Stiefel an den Füßen mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium. Das ist ja genau das, worum es hier im dritten Johannesbrief geht. Die Bereitschaft, solche zu unterstützen, die eben genau diesen Bestandteil der Waffenrüstung auch tragen. Und wer klar Stellung für den Herrn bezieht, der muss immer damit rechnen, dass sein Leben die ruhigen Bahnen verlässt und dass es außerordentlich turbulent wird. Und der Herr zeigt uns an vielen Stellen in seinem Wort, dass uns das nicht überraschen muss. Gar nicht überraschen darf vor allen Dingen. Wir sollten uns vor sowas auch nicht fürchten. Wir sehen es gleich, warum nicht. Also wir wissen, wir stehen in einem besonderen Kampf und Jesus selbst hat schon Hinweise darauf erteilt, dass das kommt. Johannes 15, 18 bis 20 ganz kurz. Wer das nicht mit aufschlagen will, kein Problem, ich lese es vor. Johannes 15, Verse 18 bis 20. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt? so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Und eine ganz besondere Warnung erteilt Jesus an Petrus. Lukas 22. Ganz besonders spannend und lehrreich für uns, auch wunderschön und tröstlich auf der anderen Seite. Vers 31 bis 33. Lukas Kapitel 22, 31 bis 33. Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, also Simon Petrus, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Eine ganz ernste Warnung kurz vor der Gefangennahme und der Hinrichtung Jesu. Wie reagiert Petrus? Kein Ding für den King. Er aber sprach, ich sage dir, Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Dramatisch. Denn ein fulminantes Versagen von Petrus steht ja bevor. Also solche Warnungen vom Herrn, wenn wir sie bekommen, sind ernst zu nehmen. Denn Petrus wird seinen Herrn verleugnen und darüber danach bitterlich weinen. Das ist dann auch schon ein sehr persönliches Beispiel dafür, in welchem Kampf man im Dienst steht. Jesus Christus wusste einfach, dass Petrus an diesem Punkt noch nicht so weit war und er hat diese Prüfung zugelassen. Wir haben hier gelesen, der Satan hat euch begehrt. Das erinnert uns vielleicht an Hiob Kapitel 1, als der Satan zu Gott kam und gesagt hat, ich will mal den Hiob antasten, den du so wunderbar umhegst, den will ich prüfen. Und der Herr lässt die Prüfung zu, um Hiob weiterzubringen. Und so ist es hier auch. Der Herr Jesus weiß, dass Petrus noch aus seiner eigenen Kraft schöpfen will. Er hat noch nicht begriffen, dass seine Kraft nur in Jesus besteht. Wie wir gesungen haben, du bist die Kraft, die mir oft fehlt. Und deshalb hat der Herr eben auch diese Prüfung für Petrus zugelassen. Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Also wie belastbar ist dein Glaube? Und dann das Tröstliche, ich habe aber für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, also begriffen hast, was wirklich zählt, worum es geht, so stärke deine Brüder. Eine sehr persönliche Erfahrung. Eine andere persönliche Erfahrung machen die Jünger im Garten von Gethsemane. Schauen wir in Matthäus 26 kurz noch rein. Matthäus 26, 36. Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird, und er spricht zu den Jüngern: Setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich, und er fing an, betrübt zu werden, und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und dann geht er weg. Und dann kommt er wieder, Vers 40, und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus: Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Es ist ein geistlicher Kampf, in dem wir stehen. Und da begegnet uns auch unser persönliches Versagen immer wieder, weil wir aus eigener Kraft handeln möchten oder weil wir übermüdet sind. Der Dienst für den Herrn macht müde. Der Dienst für den Herrn führt zur Erschöpfung. Jeremia könnte uns da auch was davon erzählen. Der wird in eine Zisterne geworfen, in eine Leere, die kein Wasser mehr enthält, sondern nur noch Schlamm, und er versinkt ganz langsam darin. Und wirklich in letzter Sekunde, als ihm der Morast bis Oberkante Unterlippe, wie man so schön sagt, steht, wird er gerettet. Er landet auch im Block gefangen, und seine Verzweiflung geht so weit, dass er eines Tages auch den Tag seiner Geburt verflucht. Wer im Dienst steht, muss mit Turbulenzen rechnen. Nötig ist deswegen Ermutigung und Unterstützung, um die es hier im dritten Johannesbrief geht, für solche, die unterwegs sind und die diesen Dienst auf sich nehmen. Dazu ruft eben dieser dritte Johannesbrief auf. Und wir wollen uns jetzt im letzten Abschnitt ganz kurz zwei wunderschöne Beispiele aus dem Alten Testament angucken, wo solche Unterstützung wunderbar gewährt wurde. Und zwar einmal zu Davids Zeiten. Da gibt es einen interessanten Mann. Wir schauen mal in 2. Samuel. Als David älter geworden ist und feststeht, dass Salomo nach ihm König werden soll, gibt es da einen seiner Söhne, den werten Absalom. Der denkt sich eines Tages, ich bin vor Salomo an der Reihe. Und weil das nicht so aussieht, als würde mein Vater das richtig auf die Kette kriegen, nehme ich das Thema selbst in die Hand. Und er schafft es, viele bedeutende Leute aus dem Volk auf seine Seite zu bringen und lässt sich schlicht und ergreifend selbst zum König krönen und zieht mit viel Pomp und Trara nach Jerusalem und sagt, ich bin der neue König. David muss fliehen mit seinen getreuen Mannen. Und nun entsteht für David erneut in hohem Alter oder in gutem Alter eine Bedrohung seines Lebens und auch natürlich eine Bedrohung für die Nachfolge im Königtum. Und interessant ist, wie hier jetzt so eine Unterstützung von Leuten, die im Dienst stehen, wirkt. Zunächst einmal gucken wir kurz in 2. Samuel Kapitel 17 die ersten beiden Verse. Absalom hat nämlich Ratgeber. Und zwar einmal den Ahitophel, von dem hier die Rede ist. 2. Samuel 17,1. Und Ahitophel sprach zu Absalom, lass mich doch mit 12.000 Mann auswählen, mich aufmachen und David noch in dieser Nacht nachjagen. Ich werde er dann über ihn kommen, während er müde und matt ist, und kann ihn in Schrecken versetzen, so dass alles Volk, das bei ihm ist, flieht. Und dann kann ich den König alleine schlagen. Ahitophel ist ein schlauer Mann. Der weiß, dass Fliehen und unter Bedrängnis stehen, verfolgt sein, müde und verzagt machen kann. Und er sagt, jetzt ist die Gelegenheit. Jetzt schlag zu. Nutz die Schwäche aus. Und Absalom holt sich noch einen anderen Ratgeber. Vers 5, aber Absalom sprach, man rufe doch noch Husai, den Architer, dass wir auch hören, was er zu sagen hat. Vers 8, und Husai sprach, du kennst deinen Vater wohl und seine Leute und weißt, dass sie Helden sind und voll wilden Mutes. Wie eine Bärin auf freiem Feld, die ihrer Jungen beraubt ist, dazu ist dein Vater ein Kriegsmann, so dass er nicht bei dem Volk übernachten wird. Siehe, er hat sich wohl schon jetzt in irgendeiner Schlucht verborgen oder an einem anderen Ort. Und wenn es dann geschieht, dass etliche von ihnen gleich im Anfang fallen, so wird jeder, der es hört, sagen, es hat eine Niederlage unter dem Volk gegeben, das zu Absalom hält. Darum rate ich, sagt er dann in Vers 11, dass ganz Israel von Dan bis Beersheba, zu dir versammelt werden soll, so zahlreich wie der Sand, der am Meer ist, und dass du selbst mit ihnen in den Kampf ziehst. So wollen wir ihn überfallen, an welchem Ort wir ihn finden, und wir wollen über ihn kommen, wie der Tau auf die Erde fällt, dass wir von ihm und all seinen Leuten, die bei ihm sind, nicht einen einzigen übrig lassen. Das ist ein anderer Rat. Der eine will mit nur 12.000 sofort die Schwäche nutzen und zuschlagen. Der andere sagt, wir werden uns sammeln. Wir werden alle sein. Und wir werden keinen übrig lassen. Und dafür brauchen wir halt noch ein, zwei Tage, bis wir soweit sind. Was passiert? Der Herr hält seine Hand drüber. Und so kommt es dazu, dass der falsche Rat sich an dieser Stelle durchsetzt. Da sprachen Absalom und alle Männer, heißt es in Vers 14. Der Rat Husais des Achitas ist besser als der Rat Ahitophels. Aber der Herr fügte es so, dass der gute Rat Ahitophels zunichte wurde, damit der Herr das Unheil über Absalom brächte. Also kein schnelles Handeln, kein Ausnutzen der Schwäche von David, sondern Sammeln, große Veranstaltung, viel Macht, viel Aufsehen. Absalom geht voran und es wird keiner übrig gelassen. Das ist der Plan. Also bekommt David an der Stelle genau das, was er braucht. Eine Atempause. Und diese Atempause, die nutzt jemand, der solche Gelegenheiten sieht, der einen Blick für sowas hat, der weiß, wann es an der Zeit ist, im Dienst den Dienern Gottes zur Seite zu stehen. Nämlich Barsilai. Und das lesen wir in Kapitel 18. Nein, noch nicht. Am Ende von Kapitel 17. Barsilai weiß nämlich genau, wo David sich lagert und wo er hinflieht. Vers 27. Und es geschah, als David nach Mahanaim gekommen war, da brachten Shobi, der Sohn des Nahas, aus der Ammoniterstadt Rabba und Machir, der Sohn Amiels aus Lodebar und Barsilai, der Gileaditer aus Rogelim, Betten, Becken, Töpfergefäße, auch Weizen, Gerste, Mehl und geröstetes Korn, Bohnen, Linsen und geröstetes sowie Honig und Dickmilch, Schafe und Kuhkäse als Speise für David und für das Volk, das bei ihm war. Denn sie sprachen, das Volk wird hungrig, müde und durstig sein in der Wüste. Also Barsilai hat einfach begriffen, worum es jetzt geht. Wir haben eine Atempause. Der wahre König hat vom Herrn diesen Gnadenerweis bekommen. Wir ziehen aus und machen eine Brotzeit für wie viele Leute? Jetzt sind wir in Kapitel 18, Vers 1. Und David musterte das Volk, das bei ihm war, und setzte Oberste über je 1000 und über je 100. Also das ist nicht die Größenordnung eines Gemeindeessens oder eines Zeltlagers, sondern wir reden über mehrere tausend. Das hat Barsilai auf die Beine gestellt und finanziert. Und wenn wir uns angucken, was da alles angeboten wird, Betten, Becken, Töpfergefäße, schlafen, sich waschen und dann heute würde man sagen, Bio-Feinkost. Ja? Weizen, Gerste, Mehl, geröstetes Korn, Bohnen, Linsen. Wir haben nachher Gemeindeessen, wir halten es noch einen Moment aus. Da wird auch gut für uns gesorgt. Also er weiß einfach ganz genau, was jetzt nötig ist und bietet das an. Und das bringt nach sich den Sieg für David am Ende und Segen für Barsilai, und zwar über Generationen hinweg. Wir wollen das zu Ende angucken, was da noch draus geworden ist. 2. Samuel 19 sind wir jetzt. 32. Denn als das Ganze die Schlacht geschlagen ist und der Sieg in der Tasche ist, da geht es natürlich zurück. Und es ist Barsilai eine große Freude, seinen König, dem er ja so gut geholfen hat, zu begleiten. Und dann lesen wir hier, und Barzillai, der Gileaditer, war von Rogelim herabgekommen, um mit dem König über den Jordan zu gehen, um ihn über den Jordan zu geleiten. Barzillai aber war alt, 80-jährig. Und er war es, der den König während seines Aufenthaltes in Mahanjachim mit Speise versorgt hatte, denn er war ein sehr reicher Mann. Also auch ein kluger Hinweis bei Gelegenheit, wie man mit dem von Gott anvertrauten Geld umgehen kann. Nun sprach der König zu Barzillai, du sollst mit mir hinüberziehen und ich will dich in Jerusalem bei mir versorgen. Aber Barzillai sprach zum König, wie lange habe ich noch zu leben, dass ich mit dem König nach Jerusalem hinaufziehen sollte? Ich bin heute 80 Jahre alt. Wie könnte ich noch unterscheiden, was gut oder schlecht ist? Könnte dein Knecht etwas noch schmecken, was ich esse und trinke? Könnte ich noch hören, was die Sänger und Sängerinnen singen? Warum sollte so dein Knecht meinem Herrn, dem König, zur Last fallen? Was für eine Demut! Dein Knecht würde nur auf kurze Zeit mit dem König über den Jordan gehen. Aber warum wollte mir der König eine solche Belohnung erweisen? Lass doch deinen Knecht umkehren, dass ich in meiner Stadt sterben kann, beim Grab meines Vaters und meiner Mutter. Aber siehe, hier ist dein Knecht Kimham. Der soll mit meinem Herrn, dem König, hinüberziehen und tue ihm, was gut ist in deinen Augen. Kimham ist wahrscheinlich der Sohn oder ein Sohn von Barzillai gewesen. Und wie sehr beeindruckt David von dieser Unterstützung, die er damals bekommen hat in diesem Kampf gewesen ist, das zeigt sich, und das ist unser letzter Blick hier zu diesem Barzillai in 1. König 2, Vers 7, einfach ein bisschen weiter nach hinten blättern. 1. König Kapitel 2. Denn auch auf dem Totenbett, sozusagen kurz vor seinem Abscheiden, als er letzte Anordnungen gibt, denkt David genau an diesen Barzillai. Da lesen wir in Vers 7, aber den Söhnen Barzillais des Gileaditers sollst du Güte erweisen, und sie sollen unter denen sein, die an deinem Tisch essen. Denn ebenso hielten sie sich zu mir, als ich vor deinem Bruder Absalom floh. Also diese ganz praktische Nächstenliebe und brüderliche Unterstützung, die hat einen so großen Effekt gehabt in diesem, an diesem entscheidenden Punkt, als David wieder in Bedrängnis war, und hat so einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, dass das einfach auch für Barzillai über Generationen hinweg Segen mit sich brachte. Und der zweite kurze Blick, den wir noch machen wollen, das ist wieder mal auf unseren Elia, der 150 Jahre später als Prophet in Israel ebenfalls gegen den Götzendienst im Dienst stand und unter König Ahab und seiner Frau Isabel Schweres erlitten hat. Wir hatten da schon von ihm gehört, wie er in dieser Trockenzeit, die Gott durch ihn verkünden ließ, ja auch wunderbar geführt worden ist. Und nun geht es in 1. Könige 18 darum, wie er sozusagen zur Bestform aufläuft und nachdem also diese Trockenzeit beendet werden soll, kommt es zu diesem großen Showdown am Berg Karmel, wo 400 Baalspriester versuchen, es regnen zu lassen, vergeblich natürlich, und Elia dann dem einen wahren Herrn opfert und der es dann tatsächlich regnen lässt, der dieses Opfer Elias annimmt. Und wir gucken mal, lesen ein paar Verse noch, 39 bis 41 aus 1. Könige 18. Als das ganze Volk dies sah, also die Annahme des Opfers, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen, fangt die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entkommt. Und sie fingen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kison und schlachtete sie dort. Und Elia sprach zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wolle es reichlich regnen. Und ab Vers 45, und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und es kam ein gewaltiger Regen. Ahab aber bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia, und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab her bis nach Jezreel. Also Elia läuft wortwörtlich in seinem Dienst für den Herrn zur Hochform auf. Also vor einem Gespann, vor einem Wagen herzulaufen, bis nach Jezreel vom Berg Karmel, ist übermenschlich. Und dann kommt etwas, was so mancher in seinem Dienst vielleicht auch schon erlebt hat. Nach so einer Hochform kommt die Krise. Wir lesen mal weiter. Nächstes Kapitel. Und Ahab erzählte der Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit. Und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch, und er erbat für sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief ein. Krass, oder? Er erlebt den Höhepunkt in seinem Dienst und fällt dann in ein tiefes Loch. Warum? Weil ihm vor Augen kommt, warum auch immer, er ist nicht besser als seine Väter. Ja, klar, er ist auch nur ein Mensch, wie wir. Und zu uns kommt auch oft der Widersacher, der Verkläger der Brüder und sagt, schau doch mal auf deine Schuld, auf dein Versagen gestern. Und was meinst du, was morgen wiederkommt? Da wird's nicht besser ausschauen. Und du willst den treuen Dienst leisten? Vergiss es. Gib endlich auf. So redet der Widersacher an uns hin. Und das sind vielleicht auch Gedanken, die David hatte, als er wieder in Bedrängnis war. Oder die manch Wanderprediger hatte in unserem dritten Johannesbrief und darauf angewiesen war, aufgenommen zu werden, einfach Unterstützung brauchte, wenn Diener für den Herrn Unterstützung im Dienst brauchen. Und schön zu lesen ist es jetzt, wie Gott Elia auffängt. In Vers 6 lesen wir das. Nochmal bei Vers 5 anknüpfen. Und er legte sich hin und schlief ein unter dem Ginsterstrauch und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Ist es nicht wunderbar? Unser Herr weiß immer, was wir brauchen. Was zum Essen, was zum Trinken, schlafen. Und an die Hand genommen werden. Das kommt dann noch, das lesen wir jetzt hier nicht mehr. Elia wird von Herrn an die Hand genommen und geführt und ermutigt und ganz wieder aufgerichtet, damit er noch weiter im Dienst stehen kann. Also wir sehen an den praktischen Beispielen, der Herr hält für die, die im Dienst stehen und die Erschöpfung erfahren im Dienst, auch immer Diener bereit und greift auch selbst ein, damit wir zuversichtlich sein können und unseren Dienst beharrlich fortsetzen, so wie Gaius das auch weiterhin machen sollte in unserem dritten Johannesbrief. Und das gilt natürlich auch für uns und das wünsche ich uns, dass wir lernen, einander im Dienst zu kräftigen, wenn einer erschöpft ist, dass wir so einen Blick für die Nöte des anderen haben, wie Barzillai. Amen.